Ich habe hier eine ganz große Spanne von Text gemacht, Vorwort und Einleitung. Die andere Hefte, die haben ganz wenig Vorwort und Einleitung, aber dieses erste Heft hat ein großes Teil hier, Vorwort und Einleitung. Warum? Du hast gemerkt, ne, als du diese Aufnahme gehört hast, dass ich auch über die Zukunft spreche. Ich spreche in diesem Vorwort und Einleitung viel über das, was Gemeindeleiter machen. Ne, obwohl du jetzt noch kein Gemeindeleiter bist oder ne, du bist nicht involviert in der Leitung einer Gemeinde, aber es ist Teil unseres christlichen Lebens, dass wir andere Menschen beeinflussen, dass wir vor anderen Menschen sind, früher oder später, dass wir irgendwas organisieren, dass wir Menschen helfen oder dass wir eine Gruppe organisieren oder dass wir ein Team organisieren oder dass wir eine Veranstaltung organisieren, dass wir irgendwas organisieren. Das heißt, wir sind vor anderen Menschen und auch in der Gemeinde, ne, wächst man. Man wächst in der Gemeinde und man bekommt auch Respekt von den anderen Mitgliedern der Gemeinde im Laufe der Zeit. Und wenn man dann diesen Respekt hat und wenn man dann hingehen kann und sagen, Leute, es ist wichtig, dass wir Jüngerschaft machen. Und dann hat man auch diese Möglichkeit, dass andere Leute sich begeistern oder verstehen, dass Jesus das befohlen hat, dass wir das machen sollen. Viele Gemeinden machen Jüngerschaft, aber sie machen das in einer Art und Weise, die denken, ja, okay, wir müssen Jüngerschaft machen, dann lass uns das so ganz schnell ein bisschen mit links zu machen, sozusagen. Und das ist auch ein Grund, warum so viele Gemeinden schwach im Glauben sind. So viele Menschen, Mitglieder von Gemeinden, die sind nach vielen Jahren, dass sie zum Glauben gekommen sind, immer noch, haben viele Fragen, haben viele Unsicherheiten im Glauben etc., weil sie es am Anfang von vornherein nicht ernst genommen haben, das mit der Jüngerschaft oder nur kleiner. Ne? Einige sagen, ja, lass uns hier 3 Monate Schulung machen, die nennen wir Jüngerschaft. Aber das ist nicht eine Jüngerschaft wie Jesus, weil Jesus hat 3 Jahre Jüngerschaft gemacht. Ist eine lange Zeit, ist viel, viel Arbeit, was man investiert in Menschen, wenn man 3 Jahre lang sie begleitet. Aber dann sind auch die Früchte konkret, quasi garantiert sozusagen. Dann weiß man, ne, weil Jesus hatte zum Beispiel 12 Jünger, von denen ist ein abgefallen. Einer hat verfehlt, einer ist nicht zum Ziel gekommen, aber 11 sind zum Ziel gekommen. Und ungefähr das ist auch unser Ziel. Wenn von jede 12 Leute, die wir Jüngerschaft machen, dass 11 davon oder 10, ne, wir sind auch nicht gleich Jesus, aber wenn so viel wie möglich dann auch wirklich an dieses Ziel ankommen, Jüngermacher zu werden. Und das heißt, Menschen, die arbeiten für den Reich Gottes, sei es jetzt in welcher Art und Weise auch immer, aber das ist das Ziel. Und darum habe ich dieses Vorwort und Einleitung so lang gemacht, um zu erklären, was Jüngerschaft ist, warum Jüngerschaft wichtig ist, nicht nur für jede Person. Das ist auch wichtig, dass du verstehst, dass Jüngerschaft für dich wichtig ist. Ist wichtig. Und es ist wichtig, dass du verstehst, dass Jüngerschaft auch für eine Gemeinde wichtig ist. Obwohl du jetzt vielleicht dir nicht Gedanken machen in diesem Bezug, aber später, irgendwann wirst du dich erinnern, dass ich das mal angesprochen habe. Ne, wenn es dann der Fall ist, dann kannst du sagen, eine Gemeinde braucht Jüngerschaft. Und wir haben zu Besuch eine Missionarin aus Brasilien und sie hat erzählt, in Brasilien gibt es viele Wandermissionare, viele Prediger, die von Stadt zu Stadt gehen und Veranstaltungen machen, Evangelisationsveranstaltungen. Und einer davon, der brüstet sich immer, er schreibt in seinem Facebook, wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind in jeder der Veranstaltungen und er summiert das über den ganzen Jahr und am Ende schreibt er im letzten Jahr haben sich durch meine Arbeit so und so viele tausend Menschen bekehrt. Ne? Und das ist, da muss ich, ja, ich leide teilweise unter solchen Geschichten, weil ne, Jesus hat uns vor solchen Geschichten gewarnt. Er hat erzählt ein Gleichnis von einem Haus, was gesäubert wurde und nach Zeiten kam der Dämon zurück und sieht, das Haus ist sauber. Was tut er? Er holt 7 Teufel, die schlimmer sind als er und wohnen da drin. Was bedeutet dieses Gleichnis? Dieses Gleichnis bedeutet, wenn eine Person sich bekehrt, zu Jesus kommt, aber nicht sich von Jesus füllt, das heißt nicht wirklich bleibt, nicht wirklich Jesus sucht, nicht wirklich sich füllt mit dem Wort, ne, etc., das heißt nicht wirklich dann weitermacht, dann passiert das, dann kann eine schlimme Sache passieren, dass das Leben dieser Person im Endeffekt schlimmer wird als vorher. Das heißt, wenn jemand sich bekehrt, dann soll diese Person auch mit Jesus gehen. Und darum bete ich sehr viel, wenn ich evangelisiere, dass ich das auch erreiche. Ich nehme es ganz ernst. Menschen zu Jesus führen ist wichtig, aber sich Gedanken machen, was ist danach? Und darum, ja, darum mache ich auch, ja, ja, darum versuche ich auch Jüngerschaft machen mit den Leuten, die zum Glauben gekommen sind, um, sagen wir so, dieses Haus dann zu schließen. Das heißt, dieses Haus erfüllen mit Jesus, dass es nicht leer bleibt, ja? Dass es besetzt ist, dass unser Herd mit Jesus besetzt wird. Und das ist, sollte unser Ziel sein, nicht nur Leute zu Jesus führen. Jesus hat mal gesagt, geht durch die enge Pforte und lauft den engen Weg. Was heißt das? Durch die enge Pforte heißt die Bekehrung, zu Jesus kommen. Aber zu Jesus kommen ist nicht das Ende, sondern es heißt, den schmalen Pfad laufen. Das heißt, das muss weitergehen. Ne? Das Leben geht weiter mit Jesus. Und viele denken, ja, ich habe mich bekehrt, ich bin zu einer Gemeinde gegangen, habe meine Hand gehoben, als der Pastor gesagt hat, wer will Jesus annehmen, hebt die Hand. Das habe ich dann auch getan. So, fertig, Punkt, Ende, bin gerettet, geht zum Himmel. Ne? So ist das nicht. Nicht nur durch die enge Tür gehen, sondern auch laufen auf dem schmalen Pfad bis zum Ende. Und wer siegt, der wird die Segen bekommen. Wer treu bleibt bis zum Ende, wird gerettet. Und nicht Leute schon mitten auf dem Weg aufgeben, die werden leider nicht gerettet. Ne? Das ist eine theologische Diskussion. Es gibt Leute, die sagen, wenn man einmal gerettet wurde, dann kann man die Errettung nicht verlieren und so. Das sind theologische Diskussionen von Leuten, die nichts zu tun haben. Weil Jesus hat gesagt, Johannes 15, jede Rebe in mir, die keine Frucht bringt, was passiert mit ihr? Abgehauen? Genau. Im Feuer geworfen, ne? Verbrannt. Und das ist jetzt ganz klar, ne? Eine symbolische Sprache, die aber ganz klar bedeutet, die Hölle. Die Hölle, ne? Verbrannt, wird verbrannt, ist ein klares Bild für die Hölle. Das heißt, jede Rebe in mir, und das heißt Menschen, die wirklich in Jesus einmal waren, aber wo diese Kontinuität nicht da gewesen ist, wo dieses, ne, warum ist man in Jesus, warum ist eine Rebe in Weinstock? Ja, weil es soll auch Frucht bringen, ne? Es gibt ein Ziel, und warum sind wir in Jesus? Dass wir für ihn handeln, dass wir in seiner Stelle handeln, dass wir ihn vertreten, dass wir seinen Namen verkündigen, dass wir für ihn arbeiten. Das ist das Ziel. Und wenn wir dieses Ziel nicht erfüllen und nur sitzen bleiben, dann werden wir irgendwann auch geistlich sterben. Ne? Und da benutze ich oft dieses Gleichnis vom Totenmeer und vom See Genezareth. Ich weiß nicht, ob du jetzt die Karte so in deinem Kopf hast, vom Totenmeer und See Genezareth. Ne? Das sind zwei Seen, ne, weil auch das Tote Meer kein Meer ist eigentlich, aber ein See. Und das Tote Meer hat nicht unbegründet diesen Namen, weil da keine Fische leben. Da lebt nichts, weil es so salzig ist. Und das See Genezareth zum Gegenteil ist ein sehr lebendiger See. Viel Fisch, viele Fischer leben um diesen See herum. und fischen dort und leben. Aber diese zwei Seen haben eines gemeinsam. Sie werden vom gleichen Fluss gespeist, vom Fluss Jordan. Aber wo liegt dann der Unterschied? Warum ist einer so lebendig und der andere tot? Wenn wir auf der Karte schauen, dann sehen wir, dass der See Genezareth, er bekommt das Wasser vom Fluss Jordan, aber er gibt es weiter. Und das Tote Meer, das bekommt das Wasser vom Fluss Jordan, aber es gibt es nicht weiter. Es wird verdunstet. Und so uns, wir bildlich gesprochen. Nur wenn wir auch das weitergeben, was wir empfangen, dann bleiben wir lebendig. So wie jetzt ein Wasserhahn. Ne? Ein Wasserhahn. Wenn wir einen Wasserhahn zuschließen, was passiert mit dem Wasser da im Laufe der Zeit? Das wird faul. Das schmeckt nicht mehr gut. Das wird irgendwie nicht mehr genießbar. Das heißt, es muss immer fließen, immer fließen. Und ich benutze manchmal so eine Frage: Wie kann ein Wasserhahn viel Wasser bekommen? Die Antwort ist ganz leicht. Das heißt, indem es Wasser weitergibt. Ne? Das Wasserhahn bekommt das Wasser jedes Mal, wenn man es aufdreht und Wasser fließt. Und dann bekommt es auch Wasser von hinten. Ne? Es bekommt von hinten und lässt nach vorne das Wasser. Und wie können wir mehr von Gott bekommen? Indem wir auf Gott weitergeben. Darum ist auch die Evangelisation eine Berufung oder eine Sache, die wir aus dem Heiligen Geist machen sollen, uns leiten lassen vom Heiligen Geist, weil früher, als ich auch jung im Glauben war, wollte ich die Leute evangelisieren, aber ich kannte nicht die Führung vom Heiligen Geist oder ich war übereifrig und habe, sagen wir so, ich habe jedes Mal, wenn ich in einen Bus eingestiegen bin, habe ich gesagt, so, wer ist jetzt mein Opfer? Ich habe geguckt, wo ist ein leerer Sitz? ich versuche das zu erklären mit meiner Erfahrung, weil ich merke auch oft, Gott will, dass ich mit einer bestimmten Person spreche, dann gehe ich hin und spreche mit dieser Person, aber nachdem ich mit dieser Person gesprochen habe, habe ich ein schlechtes Gefühl. Dann bete ich und dann habe ich oft den Eindruck bekommen, ich habe, die Idee mit dieser Person zu sprechen war auch von Gott, aber als ich da angekommen bin, dann habe ich aus meinen eigenen Gedanken gesprochen, weil ich habe gedacht, so, jetzt muss ich was sagen und dann habe ich aus meinen Gedanken gesprochen und da hat der Herr mir gezeigt, dass auch wenn ich mit den Leuten spreche, soll ich im Gebet bleiben, im Geist, im Gebet und die Worte sparen. Die Worte sparen und wirklich in Kontakt mit dem Heiligen Geist bleiben, im Geist und nur das sagen, was er mir zeigt. Ja, ich freue mich. Ich freue mich, wenn ich das machen kann. Und ich habe viele Jahre lang gebetet, um auch das zu bekommen. Dieses System hier, ne, weil ich früher auch Jüngerschaft gemacht habe, schon seit 1995 arbeiten wir mit Jüngerschaft, meine Frau und ich, aber früher haben wir das in einer anderen Art und Weise gemacht und dann gab es so wenig Früchte und dann haben wir gedacht, warum kommen die Menschen nicht zu diesem Ziel und so und haben wir immer uns Gedanken gemacht und habe viele Jahre gebetet, bis der Herr mir das offenbart hat. Weil Offenbarung heißt auch, dass man eine Sache versteht, die quasi vor uns die ganze Zeit liegt, aber wir haben es nicht durchschaut. Das heißt Offenbarung. Etwas, das zugedeckt ist, wird aufgedeckt, offengelegt. Und dieser Text, Matthäus 28, 19 bis 20, haben wir tausendmal gelesen und nie richtig verstanden. Und nachdem ich dieser Text gebetet habe, sehr oft, eine lange Zeit, immer wieder und immer wieder über diesen Text gehadert mit diesem Text, weil da stehen Sachen, die auch schwer zu verstehen sind. Zum Beispiel, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Wie kann man jemandem alles lehren, was Jesus befohlen hat? Und bis ich dann wirklich hingegangen bin und gesagt, okay, wenn Jesus befohlen hat, wir sollen es tun, dann sollen wir das auch tun. und nicht denken, ich kann das nicht, warum tue ich das nicht? Nein, wir müssen sagen, wenn Jesus gesagt hat, tue das, dann sollen wir das auch tun. Und dann darum habe ich dann auch dieses Ziel gesetzt, alles. Das heißt, ich habe gefragt, ja, aber wie lange muss man dann lehren, bis jemand alles weiß, was Jesus gelehrt hat? Ich habe gedacht, vielleicht 20 Jahre, 30 Jahre. Aber die Jünger waren mit Jesus 3 Jahre und die waren nur, sagen wir mal, 16 Stunden am Tag mit ihm. Und sie mussten natürlich ihre 8 Stunden schlafen. Aber wir sind 24 Stunden mit Jesus, weil wir ihn in unserem Herzen haben. Er lebt in unserem Herzen. Und wir haben die Heilige Schrift vor uns. Die Jünger, die hatten keine Heilige Schrift. Und so weiter. Das heißt, die hatten auch viele Nachteile im Vergleich mit uns. Ja, genau. Ich habe unsere Vorteile genannt, weil ist logisch, dass wir sofort denken, ja, die Jünger, die hatten so viele Vorteile. Die waren mit Jesus und so. Für denen war es leicht, aber für uns ist es schwer. Und dann sage ich, nein, es gibt auch eine andere Seite. Die hatten einige Vorteile, aber einige Nachteile. Und wir haben einige Nachteile und einige Vorteile. Darum, wenn es für denen möglich war, ist es auch für uns möglich, dieses Ziel zu erreichen, der Jüngerschaft. Was ist die Jüngerschaft? Hier auf der Seite 6 habe ich geschrieben, ist ein wichtiger Ausgangspunkt für das restliche Leben als gereifter Christ. Diese Frage stelle ich öfter. Wie hoch kann ein Gebäude sein? Ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, wie ich diese Frage gestellt habe. Genau, auf das Fundament. Ja. Und wenn du jetzt eine gute Jüngerschaft machst, das heißt, dieses Fundament, was ist dieses Fundament? Dass du von alles das Nötige hast. Das heißt, wie so eine Ausbildung. In einer Ausbildung lernt der Lehrling auch nicht, sagen wir so, alles. Das heißt, in 3 Jahren kann man nicht alles lernen, aber man lernt das, was man braucht, um dann den Beruf auszuüben. Und das ist das Wichtige. Wir lernen in der Jüngerschaft nicht alles, was in der Welt gibt, aber das, was wir brauchen, um ein Ausgangspunkt, das nenne ich mal so, oder ich sage mal ein anderes Wort, dass wir eine zweite Stufe erreichen im Glauben, dass wir eine quasi sozusagen, wie wenn wir jetzt zu eine Schule geschlossen haben, wenn jemand jetzt zur Hauptschule gegangen ist oder zur Realschule und dann macht er seinen Abschluss, so jetzt habe ich es fertig, habe ich meinen Abschluss, so kann ich jetzt mich bewerben für einen Beruf, für eine Ausbildung etc. Und so ähnlich im Glauben, die Jüngerschaft, wenn wir sagen können, okay, jetzt bin ich fertig für eine nächste Abspann in mein Leben. Weil die Jünger, die wurden später nicht mehr Jünger genannt, die wurden Apostel genannt. Und interessanterweise, als Jesus sie gerufen hat, hat er gesagt, er hat 12 Jüngern gerufen, die er auch Apostel genannt hat, von vorne herein. Und so sage ich, jeder, der Jesus bekommen hat und die Geistestaufe bekommen hat, jeder hat eine Berufung von Jesus. Und nur am Anfang wissen wir nicht richtig über diese Berufung. So wie die Jünger, als sie gearbeitet haben mit Jesus, getauft und so weiter, ist ihnen nicht durch den Kopf gegangen, dass sie später mal Apostel werden würde, obwohl Jesus schon am ersten Tag das gesagt hat. Und darum sage ich auch jedem, der zum Glauben kommt, Jesus ruft dich für eine Aufgabe. Aber diese Aufgabe kommt später, kommt in, sagen wir mal, 3 Jahre ungefähr. Ich muss immer hier ein Datum nennen, weil viele sagen, ja, irgendwann später. Und dann denken die Leute, ja, vielleicht in 20 Jahren oder in 50 Jahren oder so. Nein. Wir müssen ja schon konkreter werden. Die Jünger Jesu, die sind mit Jesus gelaufen und Jesus hat mit denen einige Sachen gemacht, oder hat denen befohlen, einige Sachen gemacht. Das hast du auch hier in der Lektion Nummer 1 gehört. Jesus hat denen gesagt, tauft zum Beispiel. Warum hat Jesus den Jüngern gesagt, tauft? Sehr interessant. Heute ist in den Gemeinden die Taufe so quasi das Wichtigste, was es gibt. Aber früher war für Jesus die Taufe das Unwichtigste. Das heißt, Taufe war eine Sache, die er selber nicht gemacht hat, sondern er hat es den Jüngern gegeben, weil die Jünger, die konnten nicht vieles tun. Dann habe ich gesagt, okay, ihr seid so jung, ihr könnt so wenig, weißt, was ihr tut, tauft. Und heute denken die Leute, oh, taufen, das ist so eine Aufgabe nur für ganz wichtige Leute. Jesus hat gesagt, Jünger, ihr könnt so wenig, tauft. Weil es ganz leicht war. Einfach die Leute unter das Wasser und dann wieder raus, fertig, getauft. Aber im Laufe der Zeit haben die Jünger immer mehr Aufgaben übernommen, die dann auch mit mehr Verantwortung verbunden waren. So ähnlich wie in einer Ausbildung in einer Firma. Wenn jetzt zum Beispiel mein Sohn, der hat eine Ausbildung gemacht für Lokführer. Das heißt, ganz am Anfang musste er nur in die Schule, nur lernen, viele Bücher lesen und so weiter. Und irgendwann kam es dann, dass sein Ausbilder ihn mitgenommen hat in einer Lokkabine, wo er dann gucken konnte, wie der andere das macht. Und nach Monate, wo er immer nur geguckt hat, dann hat der andere gesagt, so, jetzt kannst du auch ein bisschen, hier diesen Hebel oder drück mal diesen Knopf und so. So stelle ich mir das vor. Das heißt, er hat mir das nicht erzählt, aber so stelle ich mir das vor. Das heißt, es gibt, und dann vielleicht hat er einen Fehler gemacht oder so, vergessen irgendwas zu drücken oder so. Und dann hat der Ausbilder gesagt, siehst du hast das vergessen, du hast jenes vergessen. Und dann musste der Zug eine Notbremsung machen oder so, und das war sehr peinlich für ihn, ich weiß nicht, er hat erzählt von einem anderen, der diese Situation hatte, der hat irgend so ein Schild übersehen und dann hat der Zug eine Notbremsung gemacht, das war super peinlich für den Auszubildenden, aber sowas passiert mit Auszubildenden, ist normal. Und es geht immer weiter, bis nach 3 Jahren er jetzt alleine 300 oder 400 oder 800 Leute, er ist jetzt berechtigt, 800 Leute, das Leben 800 Leute zu fahren, verstehst du? Ne? In 360 km/h. Das ist eine Riesenverantwortung. Das heißt aber, diese Verantwortung wächst im Laufe der Zeit und so auch wir in der Gemeinde, als Pastor einer Gemeinde, wenn die Gemeinde jetzt 800 Leute groß ist, dann habe ich auch Verantwortung für 800 Seelen, noch für die Ewigkeit und nicht nur auf dieser Erde, so ähnlich. Die Verantwortung, die wächst im Laufe der Zeit und darum ist es auch nicht so ein bestimmtes Datum, 3 Jahre. Das heißt, in diesen 3 Jahren wirst du selber viele Erfahrungen machen und selber viele Fehler machen. Ich sage nicht Sünden nicht, aber Fehler. Weil du dich ausprobierst, so wie ein Kind, wenn es lernt zu laufen, dann fällt es auch auf den Boden und niemand sagt so, du bist jetzt hingefallen, du darfst nie mehr laufen. Ne? Niemand sagt das, aber viele machen das als Christen, die sagen so, jetzt habe ich versucht zu predigen, habe irgendwas gesagt, was den anderen nicht gefallen hat, ich werde nie mehr predigen. Ne? Es gibt Leute, die sowas sagen, zum Beispiel. Ne? Oder so ähnliche Sachen. Die Leute sagen, ich habe versucht, aber ich habe es nicht geschafft, darum werde ich es nie mehr machen. Ne? Das ist Unsinn. Ne? Wenn jetzt ein Kind eine Tasse wäscht und es dann aus ihrer Hand ausrutscht und hinfällt und zerbricht, dann sagt das Kind nicht, ich werde nie mehr die Geschirr spülen. Ne? Nein, das heißt, das ist Teil des Lernprozesses. Das sind diese 3 Jahre. In dieser 3 Jahre hast du quasi die Erlaubnis, Fehler zu machen. Und nachher quasi nicht mehr. Das heißt, wenn man jetzt eine gute Grundlage hat, eine gute Ausbildung, dann hat man schon eine bestimmte Verantwortung. Dann muss man, wie Petrus sagt, schon wissen, was man redet. Die Grundlage unseres Glaubens erklären können. Dann müssen wir das schon können. Ne? Ja, irgendwann kommt dieser Punkt, wo man erkennt, so, jetzt bin ich kein Lehrling mehr. Das heißt, man lernt sein Leben lang, aber irgendwann bekommt man auch einen Abschluss in der Schule. Auch ein Arzt, wenn er jetzt einen Abschluss hat in Medizin, heißt es nicht, dass er nicht mehr ein Buch aufschlägt. Nein, er liest vielleicht jeden Tag ein Buch, aber er praktiziert. Er lernt weiter, aber er praktiziert. Und so wir auch. Irgendwann kommt der Punkt, wo wir dann ganz bewusst unsere Berufung nachgehen werden. Und die kann ganz vielfältig sein, aber die ist bewusst und langfristig. Okay, lass uns hier auf der Seite 6 noch schauen. Ich würde sagen, lass uns systematisch durchgehen, dass wir auf jede Seite ein bisschen gucken, so welche sind die Punkte, die ich jetzt betonen möchte. Dieser Vers, Hebräer 5,12, eigentlich, auf der nächsten Seite, eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten, stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. Hebräer 5,12. Ne? Solche Verse, die sind eine Lehre für uns, die sagt, ja, eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Das heißt, normal, es ist normal, wenn Leute wachsen im Glauben, dass die irgendwann zu einem Punkt kommen, wo sie dann in der Lage sind, anderen das Wort zu geben. Das ist normal, das wäre normal, aber hier der Autor von Hebräer, der sagt für diesen Lesern dieses Briefes, aber ihr habt ein Problem, ist quasi wie eine geistliche Krankheit, ne? Eine geistliche Krankheit, weil wenn jetzt ein Kind wächst, dann wird es erwachsen und kann dann arbeiten. Aber wenn ein Kind jetzt nicht genügend wächst, nicht schnell genug wächst, dann hat es Probleme, dann hat es eine Krankheit. Ne? Und diese Krankheit muss behandelt werden von einem Arzt, dann musst du Medikamente nehmen etc., um das dann so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen, dass es dann auch, sagen wir so, wieder zu einem normalen Prozess kommt. Aber im geistlichen Leben merken viele Leute nicht, dass sie nicht richtig wachsen. Sie merken das gar nicht. Die bleiben im gleichen Stand, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Immer zur Gemeinde gehen, Predigt hören, nach Hause gehen, zur Gemeinde, nach Hause arbeiten und so weiter. Jahre und Jahre lang. Und sind immer Kinder im Kopf, sozusagen, im geistlichen Bereich. Und das sagt der Autor des Hebräerbriefes, das ist nicht gut. Ne? Hier auf dieser Seite 7 stehen drei Worte. Lernen, anwenden, hinterfragen. Und das ist quasi so ein Zirkel, ein Kreis. Weil man das, was wir heute hier besprechen, oder das, was du gehört hast, die Aufnahmen, okay, die sind jetzt in deinem Kopf, oder das ist jetzt in deinem Kopf. Und dann versuchst du das anzuwenden, ne? Laufe dieser Woche, dann wirst du dich erinnern, diese Sachen, und dann wirst du merken, oh, wie kann ich das machen, dass das jetzt eine Realität wird in meinem Leben, die Sachen, die ich gelernt habe. Und dann wirst du merken, dass du vielleicht das nicht schaffst. Das passiert, das, was wir besprochen haben, passiert nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Und dann, was macht man dann? Man geht immer von vorne. Man geht von vorne und das heißt hinterfragen. Hinterfragen heißt, sich Gedanken machen, warum hat das nicht geklappt, wie kann es nächstes Mal besser klappen. Und es ist immer ein Kreis zwischen Theorie und Praxis. Und das ist total lehrreich, Theorie und Praxis. Weil wenn man jetzt eine Hochschule macht, wo man jetzt 5 Jahre lang nur hinter einen Tisch gesessen hat und Bücher gelesen hat und dann jetzt eine Urkunde hat, dass man jetzt ein Arzt ist oder ein Ingenieur ist, und dann hat man viele Probleme, das wirklich in der Praxis umzusetzen, hinzugehen und Leute zu verarzten oder eine Maschine zu bauen oder so. Darum ist wichtig, dass auch immer mit der Theorie die Praxis mitkommt, weil man dann merkt, wie wenig man noch weiß und dass man sich noch verbessern muss hier und da und so weiter und etc. Das heißt immer, man nimmt ein bisschen Theorie und dann versucht man das anzuwenden und dann merkt man, dass es nicht geklappt hat und dann versucht man das zu verbessern. Und das ist immer ein Kreis. Und darum habe ich hier auf der, quasi am Ende dieser Seite steht, so habe ich das betont mit diesen Schrägschrift, die Hauptaufgabe eines Jüngers ist Lernen. Das ist auch wichtig, weil viele Studenten oder einige Studenten, die denken vielleicht, ja, ich bin den ganzen Tag in der Schule und lerne, ich mache nichts, nichts Nützliches, nur Lernen. Ja? Und dann, ich muss jetzt was Nützliches machen, muss arbeiten oder so. Und dann gehen die vielleicht arbeiten, aber dann schreiben sie schlechte Noten in der Hochschule und dann fallen sie durch, etc., dann haben sie Probleme, etc. Weil sie das nicht verstanden haben. Die Aufgabe eines Schülers, oder am besten gesagt, die Arbeit eines Schülers ist Lernen. Und so auch die Arbeit eines Jüngers ist Lernen. Das heißt, du willst für Jesus arbeiten. Das ist total wichtig. Das ist das Ziel der Sache. Aber ne, so wie jetzt einer, der eine Ausbildung macht, er will auch arbeiten. Er macht diese Ausbildung nicht nur, weil er jetzt viele Kenntnisse in seinen Kopf reinstellen will. Nein, er macht das, weil er dann wirklich das machen möchte, diese Arbeit. Aber zuerst muss er lernen, dass er diese Arbeit dann auch perfekt ausüben kann. Und das ist das Ziel dieser ersten 3 Jahre. Du musst jetzt viel lernen, weil wenn du diese Ausbildung richtig machst, dann wirst du deinen Job viel besser machen können, verstehst du? Weil wenn jemand ne, in der Ausbildungszeit sich wenig konzentriert in der Ausbildung, zerstreut ist, schlechte Noten schreibt oder so und trotzdem die Ausbildung schafft und dann arbeitet, dann macht er viele Fehler und macht vieles kaputt und, ne, und so weiter in der Arbeit und so und dann ist er ein schlechter Arbeiter und dann hat seine Firma nicht viel Freude mit ihm und er hat nicht viel Erfolg in seiner Arbeit. Das heißt, wenn wir uns sehr konzentrieren in im Lernprozess, dann hat man auch bis zum Ende deines Lebens viel mehr Erfolg in das, was du für Jesus tun wirst. Wenn du in der Jüngerschaftsphase dich mehr konzentrierst im Lernen. Natürlich wirst du diese Sachen machen, wie jetzt andere Leute sprechen über Jesus und so weiter. Das ist Teil. So wie in einer Ausbildung arbeiten auch die Auszubildenden, die arbeiten auch, ist Teil der Sache, weil sie dann auch diesen Feedback haben, ne? diesen Kreis. Theorie und Praxis und so, ne? Aber das geht mehr um Experimentieren, Versuchen, Probieren, ne? Und dann Fehler machen und dann merken, oh, das habe ich jetzt falsch gemacht, nächstes Mal kann ich das dann besser machen, richtiger machen und so, ne? Aber dass du dich wirklich konzentrierst beim Lernen. Jetzt next auf der nächsten Sache. Es gibt viele Aufgaben im Reich Gottes. Es gibt einige. Ja, ganz viele. Heute werde ich nicht eine Liste von diesen Aufgaben machen. Das werden wir später machen. Im Laufe der Zeit oder ne, werden wir solche Listen besprechen. Die gibt es im Römerbrief Kapitel 12, Epheser Kapitel 4 und 1. Korinther Kapitel 12. Da gibt es solche Listen. Und es gibt noch andere, in anderen Teilen des Neuen Testaments gibt es auch Plätze, wo erwähnt wird, was Leute so alles für Jesus getan haben. Verschiedene Sachen, nicht nur evangelisieren. Weil wenn wir denken, arbeiten für Jesus, denken wir vielleicht nur an evangelisieren. Aber es gibt ganz viele andere Aufgaben. Und hier auf der Seite Nummer 8 habe ich eine dieser Aufgaben genannt. Die Aufgabe des Lehrers ist auch ein Beispiel, was ich jetzt quasi in eigener Sache sage. Ne? Das ist so sehr einseitig, so sehr egoistisch von mir, dass ich sage, das wäre auch eine Idee, ne? Ein Lehrer zu sein, einer, der Jüngerschaft macht und so. Ne? Ja, warum tue ich das? Weil ich bin überzeugt, dass viele Gemeinden zu wenig arbeiten im Bereich Lehre. Zu wenig, dass die Lehre zu oberflächlich ist. Und mindestens die Hälfte aller Probleme, die es in Gemeinden gibt, sind zurückzuführen auf fehlende Lehre. Die Menschen kennen zu wenig die Bibel oder wurden zu wenig Jüngerschaft bekommen und so weiter. Und okay, das ist für die Zukunft, ist einfach so eine Idee. das System nutzen, weil Jüngerschaft ist auch ein System. Das hat Jesus gesagt, geht hin und macht zu Jüngern, aber das ist ein Teil einer Maschinerie sozusagen, weil Jesus, er wollte, dass seine Jünger später Jüngermacher werden. Und das heißt Multiplikation. Multiplikation heißt Vermehrung. Und die ersten Christen, die haben sich rasant vermehrt durch Jüngerschaft, weil einer hat evangelisiert und dann die Leute, die zu Jesus gekommen sind, zu Jüngern gemacht. Das heißt, denen intensiv das Wort beigebracht. Ich habe die Jüngerschaft nicht erfunden. Die gibt's schon 2000 Jahre. Die haben Jüngerschaft gemacht und diese dann selber nach 3 Jahren sind hingegangen und andere evangelisiert und wieder zu Jüngern gemacht. Das heißt, das ist eine Multiplikation. Wenn jeder Mensch, ich habe jetzt circa, ich weiß nicht, schätze mal 30 Leute, mit denen ich Jüngerschaft mache. Wenn nach 3 Jahren jeder einzelne dieser 30 jetzt das gleiche mache, als ich hingehe und sage, ich werde 30 Jünger haben, dann multipliziere mal 30 mal 30 sind 9000, oder? In 6 Jahren, stell dir das mal vor. Natürlich übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber so ähnlich ist es dann passiert in der Zeit im Neuen Testament. Die Leute haben einfach Jüngerschaft gemacht. Die haben das gemacht und das heißt Multiplikation. Das ist das Geheimnis vom Wachstum von Gemeinden. Und wir wollen, dass Gemeinde wachsen. Ich will, dass in Deutschland mehr Gemeinden entstehen und viele Menschen zu Jesus kommen. Und viele Menschen im Glauben wachsen, in ganz Deutschland viele Menschen zu Jesus kommen und Gemeinde gründen und so weiter. In ganz Deutschland ganz viele Gemeinden. Und welche ist die Methode? Wir brauchen keine Methode erfinden. Jesus selber hat gesagt, mach zu Jüngern. Und wenn wir nur die Jüngerschaft richtig machen, dass die Leute wirklich lernen, fest im Glauben zu bleiben und ihre Berufung zu finden, und dann wird es automatisch passieren. Eines Tages habe ich gebetet, ich habe gesagt, Gott, sende eine Erweckung über Deutschland. Und dann hat der Heilige Geist mir ganz klar gesagt, hör auf damit, das zu beten, weil ich habe schon die Erweckung gesendet. Die Erweckung ist da. Die Erweckung ist da. Aber das heißt, wieso sehen wir diese Erweckung nicht? Ja, weil die Leute, die erweckt sind, sind alle zu Hause. Die wissen nicht, was sie tun sollen mit dieser Erweckung. Die sind erweckt, aber sie sind zu Hause. Das heißt, die nutzen das nicht. Wir müssen denen beibringen, wie sie damit umgehen. Ne? Halleluja. Ja, ich möchte dir hier in diesem Moment über den Vers Apostelgeschichte 2, 42 sprechen. Da steht, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Weil, was ist Brotbrechen? Brotbrechen, sage ich, 2 Sachen. Brotbrechen heißt, nach dem Gottesdienst essen, zusammen essen. Ne? Das ist auch Brotbrechen. Und es heißt auch, Menschen zu helfen, den Armen zu speisen. Das heißt Brotbrechen. Gebete, das Wort Gebet ist schon klar. Beten, viel beten. Ich glaube, dass... das heißt, die frühen Christen haben sehr viel gebetet und wir sollten auch sehr viel beten, auch in den Gemeinden. Ich habe stark den Eindruck, dass in Gemeinden zu wenig gebetet wird. Wenn ich jetzt die Macht hätte, den Gemeinden vorzuschreiben, wie viel sie beten sollten, würde ich sagen, 1 Stunde pro Woche sollte die ganze Gemeinde beten zusammen. Ja? Okay, aber ich habe diese Kraft nicht. Ja? Okay, super, Halleluja. Ich war am Apostelgeschichte 2,42, Gemeinschaft. Was ist Gemeinschaft? So wie ich das verstehe, ist dieses Wort Gemeinschaft in Apostelgeschichte 2,42 bezieht sich auf das, was wir heute Gottesdienst nennen. Leider sind viele Gottesdienste zu, wie kann man sagen, Einbahnstraßen, wo einer spricht und alle anderen hören. Aber das war in Zeiten des Neuen Testaments nicht. Wenn sie zusammengekommen sind, hat jeder irgendwie beigetragen. Einer hat ein Lied gesungen, früher hat man das Psalm genannt, und der andere hat gebetet, der andere hat prophezeit und der andere hat ein Wort ausgelegt und so weiter. Jeder hat irgendwas gemacht, jeder hat irgendwie beigetragen. Darum heißt es Gemeinschaft. Und was heißt Lehre der Apostel? Und hier ist der Punkt. Die Gemeinde hatte diese verschiedenen Aufgaben und Lehre der Apostel war eine dieser Aufgaben. Das heißt, die Lehre war nicht ein Teil des Gottesdienstes, sondern es war getrennt. Es war in einem anderen Moment. Es war nicht Teil der Gemeinschaft. Weil wenn wir Jüngerschaft haben, dann ist es eine Zeit, eine langweilige Zeit. Obwohl, ja, ich freue mich, dass für uns zwei hier, ne, es nicht langweilig ist. Aber ich sage mal so, es geht darum, dass man sich hinsetzt, die Bibel aufschlägt oder das Heft aufschlägt, wie jetzt ein Kind in der Schule. Es sagt, es ist mir langweilig, immer da sitzen und hören, was der Lehrer sagt und so weiter. Ne? Das heißt, es ist ein Teil, was eine Arbeit ist. Ein Teil, der es ist mühsam, sich hinzusetzen und sich Gedanken zu machen, das Lesen, Nachdenken und das Aufnehmen im Kopf, in der Seele, das ist mühsam. Ja, Halleluja. Ne? Der Punkt, warum ich gesagt habe, dass es jetzt mühsam ist, weil es jetzt getrennt ist. Weil die Gemeinschaft, das ist eine ganz tolle Zeit, wenn es wirklich so gemacht wird wie im Neuen Testament, wo jeder was beiträgt. Einer erzählt ein Zeugnis, der andere, der singt ein Lied und so weiter. Jeder macht es, jeder gibt etwas und es ist toll für alle. Es ist toll. Und die Lehre ist so ein bisschen mehr, man sitzt sich hin und man hört. Und dann, darum sage ich, das sind getrennte Sachen. Viele gehen zum Gottesdienst oder viele Pastoren, die gehen zum Gottesdienst und denken, sie müssen jetzt Lehre geben während des Gottesdienstes. Und die Leute gehen nach Hause müde und denken, ja, wieder, ne, den Kopf voller Informationen, aber keine Gemeinschaft erlebt, ne. Und darum sage ich das auch. Wir müssen das trennen. Wir müssen einen gesonderten Moment haben für die Lehre. Warum habe ich dir diese vier verschiedenen Punkte genannt? Ich habe einen Grund, warum ich das erwähnt habe. Damit man sich Gedanken macht, welche sind die geistlichen Bedürfnisse einer Person. Das sind die vier, ich nenne sie mal so, die vier geistlichen Bedürfnisse jedes einzelnen Christen. Diese vier Sachen. Gebete, Brotbrechen, Gemeinschaft und Lehre. Gut, lass uns zur nächsten Überschrift, inhaltliche Struktur, wo ich dir ein bisschen erklären will, warum ich die Heften so organisiert habe. Welche ist der Gedanke, die Logik hinter der Organisation dieser Hefte? Das sind 3 Jahre. Zuerst gibt es ein extra Heft, Vorbereitung auf die Taufe, weil Jesus hat gesagt, macht zu Jüngern und tauft sie. Das heißt, die Jüngerschaft fängt theoretisch oder normalerweise vor der Taufe an, normalerweise. Ne? Und dann gibt es die 3 Jahre. Erstes Jahr, ne, weil ich habe gedacht, okay, 3 Jahre soll es sein. Was soll man dann in 3 Jahren beibringen? Wie kann man das organisieren? Im ersten Jahr habe ich dann gemacht die Entwicklung des Jüngers, wo wir 1 Jahr lang nur sprechen über dich, über uns oder über dir, über uns etc., wo man sich fragen kann, wo du dich fragen kannst, wie kann ich festbleiben im Glauben. Die 4 Hefte, weil es sind immer Quartale. Jedes Heft ist für ein Quartal. Erstes Quartal, zweites Quartal, drittes Quartal, viertes Quartal ist 1 Jahr. 4 Hefte, 1 Jahr. Es geht immer darum, dein geistliches Leben. Ja, erstes Heft, Kern des Evangeliums, das sind die Grundlehren des Glaubens. Zweites Heft, das Leben des Jüngers, das heißt, wie handelt man als Jünger, was tut man so im Alltag, jeden Tag, dass man sein geistliches Leben verbessern kann durch tägliche Handlungen, Gewohnheitshandlungen. Und das dritte Heft, Heiliger Geist, das ist ne, die Kraft Gottes. Wie kann man ihn empfangen und wie kann man ihn besser, wie kann man sagen, das Ja, nutzen, ja, natürlich, im besser nutzen jetzt natürlich im guten Sinn. Ja. Das heißt, dass man ihn so bekommt, wie er sich geben will. Dass man seine Kraft einsetzt, so wie er möchte, dass wir sie einsetzen, dass wir vollkommene Christen werden. Und das vierte Heft heißt geistlicher Kampf, weil der Feind, der Teufel, möchte, dass wir fallen, dass wir sündigen. Und wie können wir standhalten gegen diese Angriffe? Ne? Okay, das heißt, das erste Jahr sind diese vier Hefte. Und dann kommt das zweite Jahr, das ist eine biblische Vertiefung. Ich nenne das Bibelpanorama. Das heißt, von 1. Mose bis Offenbarung durch alle Bücher eine Bibelübersicht, wo wir eine Zusammenfassung lernen werden von jedes Buch. Die wichtigsten Themen, die wichtigsten Leute, was ist da so am wichtigsten in dieses Buch. Natürlich können wir nicht tief gehen. In 52 Lektionen, das heißt 52 Stunden, können wir nicht jetzt in jedes Buch der Bibel wirklich jedes Bibelvers studieren, aber zumindest so einen Überblick bekommen, so eine Zusammenfassung, dass man dann einen Zusammenhang bildet, so quasi ein, ich nenne das mal eine Karte, quasi eine mentale Karte der Bibel. Ne? So wie wenn du jetzt eine Reise machst und kein Navigationssystem hättest, würdest du auf eine Karte schauen und dann durch diese Karte dann suchen, ja, welche sind denn dann die Autobahnen, die ich brauche und so weiter. Du musst nicht jedes Dorf kennen, um eine Reise zu machen. Und so auch die Bibel. Man muss nicht jeden Vers der Bibel kennen, um sich in der Bibel auszukennen. Ne? Zumindest so eine Karte sozusagen. Und das ist nützlich für uns als Personen, für jeden Jünger, Bibel zu kennen. Ist wichtig für den persönlichen Glauben, aber ist auch wichtig für die Aufgabe, für das Arbeiten in der Gemeinde. Und darum ist auch das zweite Jahr quasi so wie ein Sandwich, das hat dann so diese Schicht zwischen die zwei Brote. Ne? Das ist das Bibelpanorama. Und das dritte Jahr, das sind die ersten Schritte im geistlichen Dienst in der Gemeinde. Da werden wir anfangen zu lernen, was kann man für Jesus tun, was kann jeder Mitglied der Gemeinde für Jesus tun. Das ist mein Ziel, dass jeder Mitglied der Gemeinde versteht, ich kann irgendwas für Jesus tun. Dass jeder ausnahmslos das kapiert oder für sich versteht. Und jeder auch anders, wie in einem Körper. Ein Körper hat, ich weiß nicht, wie viele Muskeln, wie viele Sehnen, wie viele Zellen etc. Und interessanterweise sind alle Zellen eines Körpers gleichzeitig lebendig. Und wenn ich jetzt meinen Arm bewege, heißt es nicht, dass ich jetzt nicht mehr in diesem Moment nicht meinen Fuß bewegen darf. Nein, ich kann meinen Fuß bewegen, gleichzeitig meine Hand, meinen Kopf, meine Augen, meinen Mund etc. alles gleichzeitig bewegen. Und da entsteht kein Streit. Ne? Der Mund sagt nicht zum Arm, so jetzt hör mal auf, dich zu bewegen, weil ich sprechen will. Ne? Das passiert nicht. Das heißt, alles kann gleichzeitig passieren und es entsteht kein Widerspruch. Und so in einer Gemeinde. Jeder kann Gott dienen und man muss nicht streiten, wenn jeder seine eigene Aufgabe findet, dann ergänzen sie sich gegenseitig. Und das ist das Ziel im dritten Jahr, die Gemeinde. Obwohl jetzt wir anfangen werden, im dritten Jahr, das erste Thema wird sein, die Endzeit. Was hat Endzeit mit Gemeinde zu tun? Ja, Jesus wird die Gemeinde holen. Ne? Das ist der Zusammenhang. Und das zweite Thema ist Familie. Auch ein Quartal über Familie. Ne? Weil wir wissen, ist auch wichtig für die Gemeinde, dass die Familien gesund sind, geistlich gesund etc., dass die Familien zusammenhalten und so weiter. Und dann werden wir ein Quartal über Familie haben. Aber die zwei letzten Quartale werden über dieses Thema handeln. Klammer auf, was kann ich für Jesus tun? Klammer zu. Und das ist das Konzept von dieser Jüngerschaft. Und nach der Jüngerschaft, dann werden wir eine Leiterschaftsschulung haben oder eine Führungsschulung, wo wir dann die verschiedenen verschiedene konkreten Aufgaben besprechen. Das erste wird sein über Leiterschaft. Wie ich vorher gesagt habe, jede Person, die vor anderen steht, ist ein Leiter. Sei es jetzt ein Evangelisationsteam, ein Lobpreisteam, ein Lehramtteam, sei es ein Gottesdienst, sei es eine Gemeinde etc. Ne? Alles hat mit Leiterschaft zu tun. Wie handelt man mit Menschen? Wie organisiert man Sachen etc.? Erstes Thema, Leiterschaft. Zweites Thema, Predigt. Ist auch wichtig, dass man eine Ahnung hat über Predigt. Welche sind die, wie kann man sich verbessern in der Predigt? Wie kann man besser predigen? Das dritte Thema heißt Evangelisation. Wie kann man besser evangelisieren? Vierte Thema heißt Seelsorge. Ganz wichtiges Thema. Wie kann man Leute, die eine Berufung haben in diesem Bezug oder Berufung haben, zum Beispiel zu arbeiten in einem Krankenhaus, weil das ist auch eine Art Seelsorge. Evangelisieren im Krankenhaus. Ne? Halleluja. Ne? Und das fünfte Thema ist Lehre. Das, was ich jetzt mit dir mache, das ist auch, wie gesagt, sehr wichtig, dass Leute das in der Gemeinde machen. Leute, die diese Berufung haben, können lernen, wie sie dann besser es machen. Und das sechste Thema wird sein Missionar. Wie kann jemand zu ein anderes Land gehen und dort arbeiten für Jesus? Das sind die sechs Themen, die ich dann nach der Jüngerschaft besprechen werde. Ja? Das ist nur, nach der Jüngerschaft. Wir können nicht alles auf einmal machen, ne? Weil es auch ein Prozess ist, wo du das auch alles verinnerlichen musst und so weiter. Ich will dir einfach, vieles wird bis dahin passieren, ne? Vieles wird bis dahin passieren. Wir wissen noch nicht, aber ich freue mich schon drauf und, wenn ich das ja so konkret vor dir malen kann, wie die Zukunft aussieht, ne? Dann ist das hilfreich. Dann weißt du, ich habe ein Ziel, ne? Ich will vorwärts, ich will, ne? Und ich habe was Konkretes vor mir, weil viele sagen, ja, du sollst für Jesus arbeiten, aber was soll ich tun? Ich weiß nicht, irgendwas, ne? Nein, diese Antwort gebe ich nicht. Ich sage, du willst für Jesus arbeiten? Okay. Ich habe dir heute genannt, was du für Jesus tun kannst. Und vergiss nicht, was ich dir heute gesagt habe. Die Aufgabe eines Schülers ist Lernen. Verstehst du? Ja? Halleluja. Amen. 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 Ja, so erinnere ich mich, als ich auch frisch zum Glauben gekommen war. Ich war auch so alles immer Bibel gelesen, den ganzen Tag und so weiter. Ja? Halleluja. Lass uns hier auf Seite 11 schauen. Da stehen die Anschlüsse des Glaubens. Anschlüsse des Glaubens, das sind diese fünf Zeilen, wo steht Evangelisation, dann so einen kleinen Pfeil, Buße und Umkehr, Bekehrung. Lass mich das hier mal besprechen, weil Evangelisation, wenn man jetzt das Wort hört oder das Wort liest, weil es steht, der Glaube kommt aus der Predigt. Das heißt, es muss jetzt nicht eine Predigt sein in eine Gemeinde oder irgendwo eine Predigt, aber irgendwo, wo man irgendwas liest oder hört oder so, da kommt der Glaube aus diese Aussage. Warum? Warum ist das so? Weil Glaube ist immer eine Reaktion auf irgendwas, was man liest oder hört. Wenn man hört, Jesus liebt dich zum Beispiel, Jesus liebt dich, dann reagiert man, indem man in unserem Herz eine Antwort gibt. Oder man sagt, das interessiert mich nicht. Oder man sagt, tolle Nachricht, ne? Das will ich, das nehme ich auf. Das ist eine Reaktion. Man hört und man reagiert. Und darum ist der Glaube immer eine Reaktion auf irgendwas, was man gehört hat. Darum kommt der Glaube aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Logisch, das heißt, nicht irgendwas, was man hört, bringt uns zum Glauben, sondern nur die Sachen, die auch aus dem Wort kommen, aus dem Wort Gottes kommen. Diese Sachen, diese Predigten oder sei es jetzt Traktate oder Aufnahmen etc., die man hört oder liest, die uns einladen, wo man spürt, oh, da bin ich gemeint, da bin ich, dieses Wort, auf dieses Wort muss ich eine Entscheidung treffen. Ne? Das ist die Evangelisation. Die kann dann so direkt bewusst gemacht werden, wenn jemand zur Straße geht und predigt oder Traktate austeilt. Oder einfach, ne, es gibt Leute, die einfach dann die Bibel aufschlagen und fangen an zu lesen oder so. Okay, aber das heißt Evangelisation, sich bekehren, Buße tun, bereuen, die Sünde bereuen. Und das heißt Bekehrung, das ist ein wichtiger Punkt, Bekehrung. Und dann nach der Bekehrung ist die Taufe und Jüngerschaft. Nach der Jüngerschaft habe ich jetzt gesagt, ne, dann kommt die Arbeit, wie die Jünger Jesu wurden Apostel oder so. Und für jeder einzelne von uns, Männer und Frauen, gibt es einen Dienst. Hat Gott irgendwas, was wir machen können in der Gemeinde oder verbunden mit der Gemeinde? Es muss nicht in der Gemeinde drin sein. Es kann auch außerhalb der Gemeinde sein, aber es hat mit der Gemeinde zu tun. Warum habe ich das hier Anschlüsse des Glaubens genannt? Weil das sind wie Glieder in einer Kette. Und wir wissen, wenn jetzt eine Kette ist und ein Glied reißt, dann erfüllt diese Kette ihren Zweck nicht mehr. Verstehst du? Ne? Das heißt, eine Kette muss immer alle Glieder perfekt haben. Und so auch das Lebens, das Glaubensleben muss auch immer alle Glieder perfekt haben. So wie eine Leiter. Wenn wir jetzt eine Leiter haben und klettern und einer dieser, Etagen oder diese Stöcke da, die bricht, eine solche Stöcke bricht, dann fällt man runter. Dann erreicht diese Leiter ihr Ziel nicht. Alle Teile müssen fest, gleichmäßig fest sein, ne? Gleichmäßig fest. Und unser Ziel ist, ne, dass wir für Jesus arbeiten, dass wir im Endeffekt helfen, Gemeinde zu gründen oder zu wachsen, dass Gemeinde durch uns wächst oder gegründet wird, etc. Und das ist auch so eine Kette, das ist wie ein Fortschritt, man geht immer weiter. Und hier war das dritte, Jüngerschaft, und nach der Jüngerschaft kommt Dienen in der Gemeinde. Ja, das heißt nicht, dass es nach der Jüngerschaft immer, ne, das heißt, schon während der Jüngerschaft fängt man an damit, aber nach der Jüngerschaft, dann ist es dann, sagen wir so, bewusst und langfristig. Aber wenn man dann in der Gemeinde dient, hilft hier und da und hilft und wächst in dieser Hilfe, fängt auch die Leiterschaft an. Was ist dann der Unterschied? Ne, wenn wir helfen als einzelne Personen. Ich helfe die Stühle stellen oder ich helfe, ja, sei es jetzt ein Klavier zu spielen oder irgendwas zu machen. Aber Leiterschaft heißt, eine Gruppe zu organisieren, ein Team zu organisieren oder die Gemeinde zu organisieren, irgendwas organisieren, wo andere Menschen involviert sind. Das heißt Leiterschaft. Und wenn man dann wächst und andere Leute beeinflusst, ein Vorbild ist in der Gemeinde oder viele Sachen organisiert in der Gemeinde, dann ist es vielleicht der Fall, dass man von Gott ausgesendet wird zum Missionsfeld. Ja, Missionsfeld kann heißen, dass man zu ein anderes Land geht, ein anderes Kontinent, aber es kann auch heißen, dass man eine Gemeinde gründet im Nachbardorf, ja, oder im nächsten Stadtteil, verstehst du? Ja, ne, dass man rausgeht, dass man sagt, okay, jetzt kenne ich eine Gemeinde von innen und außen sozusagen und jetzt will ich mehr. Und hier habe ich dir die ganzen Glieder dieser Kette vorgelegt, dass du weißt, wie ein Leben eines Christen aussieht vom ersten Tag, von der Bekehrung bis zum letzten Tag. Ne? Gut, nächste Überschrift, Jüngerschaft und Evangelisation, hatten wir schon ein bisschen gesprochen. Wenn Menschen zum Glauben kommen, die sollen nicht wie leere Häuser bleiben, sondern sie müssen gefüllt werden. Und das heißt die Jüngerschaft. Ich habe, sag mal so, mir gefällt die Idee von Massenevangelisation nicht so gut. Es gibt Leute, die das schaffen, Massenevangelisation zu machen. Das heißt, in eine Stadt zu gehen und dann eine Massenevangelisation, das heißt eine große Veranstaltung zu machen, wo tausende Menschen kommen. Und wo hunderte Menschen sich dann bekehren und dann vernünftig auch diese Menschen einzubinden. Das heißt, sie hinterherzulaufen und die einzuladen und sagen, Jüngerschaft machen in den Gemeinden gehen und so weiter. Es gibt Leute, die das schaffen, das vernünftig zu machen. Aber ich bin quasi so wagemutig, dass ich sage, dass die persönliche Evangelisation viel mehr bringt im Laufe der Zeit. Dass die meisten Menschen, die in Gemeinden sind, sind dahin gekommen durch persönliche Evangelisation. Das heißt, durch einen Freund oder einen Nachbar oder einen Arbeitskollegen, den ihn angesprochen hat. Und nicht durch Massenevangelisation. Ja, es gibt Statistiken, die das auch zeigen. Und darum bin ich viel mehr ein Verfechter der persönlichen Evangelisation. Das heißt, dass Menschen anderen Menschen ansprechen und über Jesus sprechen. Ich lege nicht so viel Wert an diese Veranstaltungen, an diesen Massenveranstaltungen, wo dann sich 100 Leute bekehren, aber nach einem Jahr von diesen 100 sind es vielleicht 2 oder 3 noch gläubig. Ne? Ich sage mal so, ich verurteile das nicht. Jeder muss wissen, was er selber tut und sich vor Gott Verantwortung. Aber ich selber hat große Bedenken in diesem Bereich. Ne? Ja, dass diese Menschen, die dann in die solchen großen Veranstaltungen sich bekehren, dann wirklich richtig vernünftig begleitet werden in ihren ersten Schritten im Glauben. Ne? Okay. Nächster Punkt, geistliche Elternschaft und Patenschaft. Wenn man jetzt jemand anspricht und diese Person dann wirklich auch zum Glauben kommt und diese Person dann wirklich sich bekehrt, ich weiß nicht, ob du dieses Experiment gehört hat, das ein Wissenschaftler schon vor 100 Jahren oder so gemacht hat mit Enten, wo er dann die Enten, die Küken, als sie vom Ei ausgebrochen sind, hat er die Mutter weggemacht und selber anwesend. Und dann sind diese Küken ihm überall hingefolgt, wo er hingegangen ist. Ja? Und es gibt so ein kleines Sprichwort, die Mutter ist das Erste, was der Küken sieht. Oder vielleicht am besten umgekehrt. Was das Küken zum Ersten sieht, ist seine Mutter. Er kennt er als seine Mutter. Verstehst du? Ne? Und so auch ähnlich mit dem Glauben. Ein Neubekehrter, er sieht als sein geistlicher Vater, Mutter, die Person, die er zuerst gesehen hat. Das heißt, die Person, die ihn auch zum Glauben geführt hat. Darum sagt auch der Apostel Paulus, ich bin euer geistlicher Vater. Was meint er damit? Ja, ich habe euch im Geist gezeugt. Das heißt, dass diese Menschen zum Glauben gekommen sind durch den Apostel Paulus. Er hat sie evangelisiert. Und das heißt, die Leute, die wir evangelisieren, für den haben wir normalerweise eine besondere Verantwortung. Das sollen wir einfach bewusst sein. Und das nenne ich hier geistliche Elternschaft oder Patenschaft. Ne, welches Wort du am besten verstehst, wie ich es meine. Ich meine, ne, wenn jemand zum Glauben kommt, dass man diese Person stark begleite, weil es auch in diesem Moment, wo sie geistlich angreifbar ist, am meisten angreifbar ist. Wenn sie frisch zum Glauben gekommen ist, ist sie vom Teufel auch, ist in diesem Moment am schwächsten. Wie ein Kind, wenn im Moment, wo es zur Welt kommt, ist es am schwächsten. Es ist leichter, dass sie umkommt. Ne? Wenn jetzt ein Kind ein Jahr alt wird, dann ist ziemlich wahrscheinlich, dass sie es auch schafft, dass sie jetzt 60, 70 Jahre alt wird. Das heißt, den ersten Monat des Lebens entscheidet, ob eine Person wirklich alt wird, wenn es schafft. Das heißt, im Mittelalter gab es eine hohe Sterberate von Kindern, weil die dann krank geworden sind nach der Geburt und so und dann gestorben sind. Und so auch im Geist, wenn Menschen die erste Phase, wenn sie frisch bekehrt sind, wenn sie diese Phase überstehen, dann ist es eher wahrscheinlich, dass sie dann auch bis zum Ende ihres Lebens gläubig bleiben. Darum ist auch total wichtig, dass wir viel für solche Menschen beten und sie beschatten sozusagen. Dass man sie anruft, dass man sie besucht, dass man alles Mögliche macht, ne, denen jetzt Bücher empfiehlt oder jemand fragt, liest du dann auch die Bibel? Oder dass man mit denen betet und dass man sie vielleicht über Telefon mit denen betet, etc., etc., so alles, was uns einfällt, was man für diese Leute tun kann, um denen zur Seite zu stehen, dass sie diesen Anfang gut schaffen, diesen Start gut schaffen. Ja, ja Schwester, dann siehst du, dass du auch teilweise, ich sage mal, aus meiner Sicht bist du auch eine Ausnahme. Was meine ich damit? So wie ich auch viele andere Leute kenne, die auch Ausnahmen sind. Das heißt, Leute, die sich bekehrt haben, nur dadurch, dass sie die Bibel gelesen haben und so, ne? Und direkt eine Führung vom Herrn gespürt haben, wie, was sie jetzt machen sollten. Aber ganz viele Leute, die sind normale Fälle. Und normale Fälle sind, das heißt, Leute, die jetzt eine Gemeinde besuchen, weil der Heilige Geist sie da berührt hat, dass sie dahin gehen und sie dann durch die Predigt oder durch ein Gespräch oder so erweckt wurden zum Glauben. Das ist ja quasi der Normalfall. Oder vielleicht auf der Straße, dass jemand sie angesprochen hat auf der Straße oder dass sie jetzt zu Hause vielleicht eine Evangelisationsveranstaltung oder sowas besucht haben oder gesehen haben oder so oder jemand ihn direkt angesprochen hat. Das ist eher, sagen wir so, der Normalfall. Dass jemand, eine Person, das gemacht hat, sie angesprochen oder evangelisiert hat, das ist eher der Normalfall und darum spreche ich auch diese Sachen an. Wenn du jetzt, ne, wie du selber, jetzt viele Leute ansprichst über Jesus und dann werden auch einige davon offen sein und dann ist wichtig, dass du auch diese Zeit investierst und denkst, was kann ich tun, dass diese Person, um diese Person zu helfen, dass sie einen guten Start bekommt, dass sie die ersten Monate oder so wirklich aushält, wirklich viel Nahrung bekommt, viel Bibel bekommt, etc., ein guter Anfang, dass es dann, ne, weitergeht, dass sie jetzt irgendwie in einer Jüngerschaftsschulung reinkommt oder so. Was kannst du machen? Ne? Und das nenne ich geistliche Elternschaft. Dass man quasi so wie Eltern diese Aufgabe machen für ihr Kind. Wenn Eltern jetzt das nicht machen, dann wird das Kind sterben. Wenn die Eltern jetzt nicht zigmal am Tag jetzt das Kind füttern und sauber machen und kleiden und so weiter und so weiter, dann wird das Kind sterben. Und so auch im Geist brauchen die Leute, die frisch zum Glauben gekommen sind, auch viel Unterstützung. Sei es im Gebet oder auch so anders, im Besuche und Telefonate und Empfehlungen, Ideen und so, oder vielleicht eine Bibel etc. Es gibt Leute, die vom Glauben abfallen, wegen den lächerlichsten Gründen. Ne? Wie zum Beispiel, wenn jemand jetzt keine Bibel besitzt oder so, obwohl man jetzt in Deutschland lebt. Ne? Es gibt Leute, die sich dann eine Bibel über Amazon bestellt haben und als die Bibel angekommen ist, war die Buchstaben so klein, dass sie nicht lesen konnten. Das ist ein Beispiel. Verstehst du? Ne? Und dann lesen sie die Bibel nicht und dann fallen sie vom Glauben ab. Und wo war der Grund? Ne? Schrift zu klein. Ne? Ein ganz lächerlicher Grund, aber solche Gründe gibt es. Darum ist wichtig, dass man diese Person nahe bleibt. Dass man auf sie guckt und hinterfragt. Und, ne? Ja, Schwester, Glaube ist ein Wunder. Glaube ist immer ein Wunder und Gott macht dieses Wunder. Und wir können dieses Wunder nur teilweise beeinflussen durch dem, was wir sagen oder weitergeben, sei es Traktate oder ein Wort. Und beten können wir auch, aber weites können wir nicht tun, einfach warten. Es gibt Leute, die einfach dann auch geschlossen sind, die zögern einfach, weil sie zu weltlich sind, weil sie die Welt noch zu sehr lieben, etc. etc. Das können wir nicht ändern. Ne? Aber wir können einfach unsere Liebe zeigen, die Liebe Jesu durch uns können wir zeigen und können Worte sagen, können nicht das alles machen, aber weiteres können wir nicht. Und wenn wir diese Leute jetzt unter Druck setzen, dann oder ja gehen sie weg oder sie werden zu falschen Christen. Die machen das nur, um uns zu gefallen. Oder weil sie denken in ihrem Kopf, ja, das wäre nicht schlecht, ja ein bisschen religiös zu werden oder so. dann werden sie ein bisschen religiös. Das heißt, die nehmen Jesus an, quasi so als ein Anhängsel, so quasi als ein Plus in ihr Leben. So ein, ja, ein bisschen Jesus ist auch nicht schlecht oder so, ne? Aber das ist nicht das Ziel, ne? Das Ziel ist, dass die Menschen sich von Grund auf bekehren, von, ne, im Staub sich Buße tun, ne? Im Staub, im Boden Buße tun. Und das kann nur Gott machen. Und ich würde sagen, da wir schon weit geschritten sind in der Zeit, würde ich vorschlagen, lass uns noch diesen Punkt hier besprechen, auf der Seite 18, Bibel. Ja, bei auswendig lernen, du hast selber gesagt, du hast schon diesen Vers auswendig gelernt. Ich halte das sehr hoch, Texte, Bibelverse auswendig lernen. Darum habe ich auch hier in jeder Lektion dieses Heftes auch geschrieben, auswendig lernen, so mit einem kleinen Viereck. Dass, wenn du willst, kannst du da mit dem Stift so ein Kreuz machen oder ein X in diesem Viereck. Wenn du diesen Vers auswendig gelernt hast, wenn es dir hilft, dann tu es, ansonsten lass es, ne? Ist einfach so eine Hilfe. Auswendig lernen. Eine ganz wichtige Gewohnheit, weil wenn wir jetzt predigen oder evangelisieren, dann hilft es ungemein, wenn wir aus der Bibel zitieren können, wenn wir zeigen können, was wo geschrieben steht. Und umso mehr wir Bibelverse können, dann können wir dann auch besser das Wort weitergeben. Gut. Hier, Bibel. Besorge dir eine Bibel. Das ist auch nicht so leicht hingesagt, weil es gibt viele Bibelübersetzungen. Und ich sage gleich, meine Hauptbibel ist die Schlachter 2000. Ja, da gibt's Gründe dafür. Es gibt Gründe. Du kannst auch andere Bibel haben. Damit habe ich kein Problem. Ne? Ja, ich selber benutze auch andere Übersetzungen. Du hast gesehen hier diesen Vers, was das wir vorher hatten. Ne, da stand so hinten NGÜ. Ne, und hier zum Beispiel HFA. Ne, NGÜ, Neue Genfer Übersetzung. HFA, Hoffnung für alle. Weil manchmal hat auch die Schlachter einige Worte, die sehr schwer zu verstehen sind. Dann schaue ich mal in den anderen Bibeln, wie die diesen Vers bringen. Und wenn es dann leichter zu verstehen ist, ohne den Sinn, den ursprünglichen Sinn oder die Bedeutung zu verlieren, dann benutze ich die hauptsächlich auch in diesen Heften, weil es geht um Leute, die frisch zum Glauben gekommen sind. Und ich will die dann nicht jetzt belasten mit Worte, die niemand versteht. Die Worte, die man dann im Wörterbuch braucht, um die zu verstehen. Und ja, ist wichtig, wenn du jetzt eine Schlachterbibel hast, Schlachter 2000 meine ich, weil die ist auch so die Bibel, wo ich viele Gründe habe, um die zu empfehlen. Die ist eine Bibel, die nicht sehr schwer zu verstehen ist. Es gibt andere, die viel schwerer zu verstehen sind. Und die ist treu zum Textus Receptus. Und das ist für mich auch das wichtigste Punkt. Es gibt andere Bibeln, die leichter zu verstehen sind, aber dann vom kritischen Text übersetzt. Und das heißt, die haben viele Unterschiede, die ich dann auch Fehler nenne. Ich sage, das sind Fehlübersetzungen. Dieser kritische Text, der ist ein von Wissenschaftlern zusammengebastelter Text. Und diese Wissenschaftler, die waren meistens nicht gläubig. Und der Textus Receptus, der ist der griechische Urtext, was von glaubenden Christen immer im Laufe von diesen Jahrhunderten ganz penibel kopiert und weitergegeben worden. Und darum benutze ich die Schlachter 2000. Das vereinfacht auch ein bisschen unsere Zusammenarbeit, weil manchmal werde ich sagen, lass uns die Bibel aufschlagen, hier gucken, da gucken, und wenn dann die Version die gleiche ist, dann ist auch leichter. Ne? Wenn jetzt du eine andere Version hättest, dann würde ich sagen, da steht dies geschrieben, aber du sagst, nein, aber in meiner Bibel steht was anderes und so, das wird ein bisschen komplizierter. Ne? Dann ist gut, dass wir die gleiche haben. Gut, Halleluja.